Ich freue mich, mal wieder in Bern sein zu können. Ich habe in Basel studiert. Und wenn meine Frau hier wäre, die könnte jetzt alles in ihre schöne Sprache übersetzen. Die stammt aus Lörrach und hat das alles original mitbekommen. Ich kann noch nicht mal mit einem deutschen Dialekt dienen, Ostfriesisch, Bayerisch. Meine Vorfahren stammen aus Danzig und Königsberg und ich kann weder Polnisch noch Russisch, was man da heute spricht. Und nach dem Krieg sind die dann alle vermischt worden und mir hat mein Heimatdialekt niemand mehr beigebracht. Das heißt, ich gehöre zu den Deutschen, für die Hochdeutsch gleichzeitig ihre Muttersprache und ihr Dialekt zu Hause ist. Ich habe nie was anderes gelernt. Also dafür entschuldige ich mich, obwohl ich nicht schuld dran bin. Und ich kann Sie aber, zumindest die, die einen deutschsprachigen, schweizerischen Dialekt sprechen, gut verstehen. Sie müssen sich also nicht groß Mühe geben. Das habe ich meiner Frau und meinem Studium in Basel zu verdanken, obwohl Basel ja noch immer nicht ganz so. Aber ich freue mich auch wirklich. Wir sind gestern Abend, mein Referent Martin Warnecke kannte Bern noch nicht, ob man es glaubt oder nicht. Und wir sind gestern Abend nach der Ankunft gleich erstmal in die Altstadt gedüst und haben etwas genossen. Vor allen Dingen auffällig die vielen Fahnen. Nachdem man uns in Deutschland aberzogen hat, das eigene Land zu lieben, ist das für uns immer sehr wohlwollend, sehr positiv. Ich möchte bei unserem Thema gerne einmal ganz oben anfangen. Ganz oben, das heißt auf der internationalen Ebene. Warum ist der Papst daran interessiert, mit den Evangelikalen zu sprechen? Das ist ganz auffällig. Evangelikale Leiter jeder Form und Farbe, schräg und bedeutend und unbedeutend, gehen in Rom ein und aus. Allen vorneweg die weltweite evangelische Allianz und deswegen betrifft Sie das natürlich hier auch alle ganz besonders. Ich bin gerade terminiert zu meinem 26. Besuch bei Papst Franziskus. Das ist also mehr als nur mal da gewesen sein. Das ist eine, wir würden woanders sagen, wenn es nicht der Papst wäre, eine Arbeitsbeziehung. Wir haben als weltweite Allianz einen Ambassador, einen Botschafter im Vatikan, Thomas K. Johnson, der die Hälfte der Zeit in Rom, die andere Hälfte in Prag ist. Und wenn der in Rom ist, hat er von morgens bis abends seine Termine. Nun soll das die katholische Kirche nicht herausheben. Wir haben auch sehr, sehr gute Beziehungen zu den orthodoxen Kirchen, so und so zu den orthodoxen Kirchen, aber auch ganz offiziell zum ökumenischen Patriarchen in Istanbul. Da haben wir sogar zwei Botschafter. Nick Nedelchev ist für die orthodoxen Kirchen an sich zuständig und Bechnan Konutgan, der in Istanbul sitzt, ist speziell für den ökumenischen Patriarchen, das Oberhaupt der orthodoxen Kirchen, zuständig. Nichtsdestotrotz ist das weniger auffällig, weniger medienträchtig als das mit Rom. Nun, es gibt einen ganz einfachen Grund, ich möchte es mal so formulieren, die Frage ist eigentlich nicht, warum der Papst an uns interessiert ist oder warum dieses Beziehung es gibt, sondern warum es die früher nicht gegeben hat. Aus einem ganz einfachen Grunde, die Katholiken auf der einen Seite und die Evangelikalen, wozu natürlich eine riesen Bandbreite einschließlich der Pfingstgemeinden gehört, sind die beiden größten christlichen Gruppen, die es auf der Erde gibt. Katholiken und Evangelikale zusammen machen 2 Milliarden Menschen aus. Es ist eine fast natürliche Sache. Man kann sich in dieser Welt nicht aus dem Weg gehen. Ich werde nachher noch darauf eingehen, da auch wir, zwar nicht sehr viele, aber natürlich auch aus dem evangelikalen Bereich, Freunde haben, die der Meinung sind, wir sollten überhaupt keine Kontakte zum Vatikan unterhalten. Und da sage ich mir, bei 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt verstreut, beide gibt es in jedem Land der Erde, das ist schon technisch nicht mehr möglich. Wir können uns nicht aus dem Weg gehen. Wir können das vor Ort lokal nicht, wenn nicht zufälligerweise einer von beiden im Ort nicht existiert, dann geht das vielleicht noch. Aber diese Orte gibt es auf der Welt nicht mehr sehr viele. Und sonst begegnen wir uns auf der Straße, wir begegnen uns in der Politik, wir begegnen uns natürlich, wenn immer Christen gefordert sind. Ich müsste bei uns in Bonn jedes Mal, wenn der Oberbürgermeister religiöse Vertreter einlädt, nicht hingehen, weil natürlich die katholische Kirche auch eingeladen ist. Oder ich müsste umgekehrt sagen, ich komme nur, wenn gleichzeitig auch muslimische Geistliche und andere kommen. Dann, man kann sich nicht mehr aus dem Weg gehen. Was war denn der Grund dafür, dass langsam aber sicher unter Benedikt anlief und noch unter Johannes Paul II. So wenig der Fall war? 2 Gründe. Einer ist ganz banal. Die katholische Kirche hat bis unter Benedikt noch einen Hofstaat unterhalten. Und wie das bei Kaisern und Königen so war, war das bewusst unheimlich kompliziert, bis an die Spitze vorzudringen. Ja, das war ein Lebensereignis, wenn man dann, und zwar nicht nur für die Evangelikalen, sondern auch für Kardinäle selber. Ich habe das oft genug erlebt oder erzählt bekommen, wie kompliziert das war, bis ein Kardinal, der also auch ein Kardinal, der jetzt einem päpstlichen Rat unterstellt war, wenn der also nur ein Dokument fertiggestellt hat und wollte die Genehmigung des Papstes, dann musste der also eine Audienz beantragen und dann irgendwann kriegte er eine Audienz und dann kriegte er Wochen später eine Antwort auf das, was er in der Audienz gesagt hat. Das ist erstmal eine ganz banale Veränderung, dass Papst Franziskus damit Schluss gemacht hat. Er ist in das Hotel gezogen, in dem, was das eigentliche Entscheide ist, unten die Kantine der Mitarbeiter des Vatikans ist. Das heißt, er ist für jeden Mitarbeiter des Vatikans beim Essen zugänglich. Eine der wichtigsten Waffen der Korruptionsbekämpfung. Weil wenn jetzt ein Mitarbeiter verraten will, wo der Kardinal seinen Maserati stehen hat, ja, kann er das beim Essen nebenbei fallen lassen und kein Mensch weiß, wer das gepetzt hat. Früher wäre er überhaupt nie zum Papst gekommen, aber selbst wenn, dann hätte links, wenn man in Rom gewesen ist, links sind die ganzen Ministerien, würden wir sagen, und rechts ist der Papstpalast. Und dazwischen gibt es kein einfaches Rüber. Da hätte wirklich jeder gewusst, dass er einen Termin beim Papst hat und dass er von links dann über verschiedene Stufen nach rechts rübergekommen wäre. Jeder hätte gewusst, wo das herkommt. Und das ist etwas, was uns Evangelikalen sehr entgegenkommt, weil wir natürlich so einen Arbeitsstil nicht kennen. Oder anders gesagt, wir können heute mit dem Vatikan, mit Rom, aber eben auch mit den vielen päpstlichen Räten und was es da so alles gibt, so umgehen, wie wir mit Vertretern anderer Kirchen immer schon umgegangen sind. Wir können heute eben sagen, es gibt ein Problem in Sri Lanka, da ist der Kardinal, schimpft im Fernsehen über die Evangelikalen. Und das schlägt also auf die Straße durch und können das dem Papst sagen. Und dann ruft der Papst in Sri Lanka an, seinen lieben Freund, und das, siehe da, das hört wieder auf. Das würde ich in dem Fall von einem orthodoxen Patriarchen oder so ganz genauso machen. Also es ist eine recht banale Veränderung, die aber uns Evangelikalen enorm entgegengekommen ist. Weil viele andere Kirchen, ich nenne nochmal die orthodoxen Kirchen, aber auch viele andere Kirchen, insbesondere hierarchisch geprägte Kirchen, natürlich auch ein solches Zeremoniell und all diese Sachen viel mehr entgegenkommt. Wir kennen das so nicht. Zum Beispiel ist es ungeschriebenes Gesetz gewesen, dass eigentlich der Papst immer nur Leute auf seiner eigenen Ebene trifft. Das heißt, wenn der Papst jemanden trifft, ist das immer die Spitze. Das macht natürlich das Arbeiten furchtbar schwierig. Und in unserem Falle bin ich für die Beziehung zur katholischen Kirche zuständig, nicht unser Generalsekretär. Und früher hieß das also, entweder geht der Generalsekretär hin oder keiner. Heute ist das anders. Heute hat das mit dem Ebenen einfach nichts mehr zu tun. Und wer bei uns für zuständig ist, der redet eben einfach. Das ist eine ganz banale Veränderung, die den Eindruck erweckt, als hätte es auf unserer Seite irgendwelche gewaltigen Verschiebungen gegeben im Verhältnis zur katholischen Kirche, die erstmal einen ganz praktischen Grund hat. Die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist im Vatikan plötzlich in. Das heißt vor allen Dingen auf persönlicher Ebene, in persönlichen Gesprächen, Vertrauensbeziehungen und nicht über, wie Staaten, die mit Botschaftern und mit ich weiß nicht was arbeiten und formell Briefe hin und her schicken. Die zweite Veränderung hat damit zu tun. Aus Sicht der katholischen Kirche ist es so, dass die katholische Kirche theologisch mit den Evangelikalen oft mehr gemeinsam hat als mit anderen Kirchen. Das gilt für den Umgang mit der Bibel. Die katholische Kirche hat zwar auf breiter Front früher auch das, was man schlagwortartig Bibelkritik nennt, in die theologischen Fakultäten reingelassen, aber der offizielle Glaubensbestand ist nach wie vor, dass die Heilige Schrift, die Bibel, das unfehlbare Wort Gottes ist. Es hat in der katholischen Kirche da eine Rückentwicklung gegeben von einer sehr starken Beeinflussung von der liberalen Theologie. Vor 12 Jahren hat die Theologische Kommission des Vatikans ein Dokument über Inspiration und Autorität der Bibel veröffentlicht. Und da kamen also die Fundamentalisten, die Evangelikalen, verheerend bei weg. Von der feministischen Theologie kann man sehr viel lernen, die darf man nicht im Bausch und Bogen verurteilen, steht auf der Seite davor und dann schlägt man rum. Fee, ja, feministisch geht alphabetisch, dann kommt Fundamentalismus und da gibt es also überhaupt nichts zu lernen. Das ist also die Häresie pur. Ja. Und wir Evangelikalen, vor 12 Jahren bitte, wir Evangelikalen, unser Haupttrick ist, dass wir Leute magnetisch anziehen, die glauben, aus der Heiligen Schrift Antworten auf die Probleme ihres Lebens zu finden. Ich habe damals gedacht, das ist ein nettes Kompliment, ja, aber es war ein Bausch und Bogen verurteilt. Jetzt ist vor einem Jahr unter demselben Titel wieder eine Verlautbarung der Theologischen Kommission des Vatikans, die gehört zur Glaubenskongregation, veröffentlicht worden. Da glauben Sie nicht, dass das von derselben Kirche veröffentlicht worden ist. Da ist die katholische Kirche Weltmeister drin, ja, sowas hinzukriegen. Also da steht fast das Gegenteil drin. Und insbesondere kommt, ob man es glaubt oder nicht, das Wort historisch kritisch nicht mehr vor. Vor 12 Jahren war das Schlagwort schlechthin. Alles muss historisch kritisch gemacht werden. Jetzt fehlt das Wort. Das Einzige, was mehrfach kommt, ist, dass im Umgang mit der Bibel man kritisch und historisch arbeiten muss. Na ja gut, das ist unsere Redeweise. Wir haben natürlich noch nie gesagt, dass man im Umgang mit der Bibel sein Hirn ausschalten soll. Wir haben international im evangelikalen Bereich natürlich eine intensive akademische Debatte, exegetisch über die Texte, hermeneutisch etc. etc. Eine ganze Maschinerie für sich, bedeutende Hochschulen, nicht nur in den USA, besonders auch in Asien, die im wissenschaftlichen Bereich sehr aktiv sind. Und wir haben natürlich noch nie etwas dagegen gehabt, historisch zu arbeiten. Im Gegenteil, unser allererstes Ziel der Forschung ist immer, was hat der Text ursprünglich gesagt? Ja? Und dann natürlich immer auch für uns Evangelikale, dass das, was der Text damals gesagt hat, zu unserem Nutzen geschrieben ist. Oder mal ganz plump gesagt, wo ist da jetzt mein Leben in dieser ganzen Geschichte drin? Aber erstmal interessiert uns, was ist da beim David so historisch tatsächlich passiert? Ja? Und da haben wir noch nie mit auf Kriegsfuß gestanden. Und das Ganze hat sich natürlich angebahnt durch das Jesusbuch von Benedikt, das schon sehr evangelikal ist, das kann man anders nicht sagen. Und typisch auch die neue Marschrichtung kann man sehen bei der Fußnote zu auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen. Vorne im Text ist das selbstverständlich. Gemeint ist damit das Bekenntnis, du bist Christus. Das ist der Fels, auf dem die Gemeinde steht, gut evangelisch. Da sagt man sich, hoppla hoppla, da war doch irgendwas. Haben uns 5 Jahre die Köpfe darüber eingeschlagen, ob das nun das Bekenntnis ist oder ob der Petrus selber als Vorläufer des Papstes das Bekenntnis ist. Und da schreibt Benedikt, wohlgemerkt ein privates Buch. Er schreibt ja vorne, das habe ich nicht als Papst geschrieben, sondern das ist meine Abendbeschäftigung. Und er schreibt da in der Fußnote, ich gebe es jetzt nicht ganz wörtlich mit, das ist ein längeres Ding. Also ich weiß, dass in der katholischen Tradition das auf Petrus bezogen worden ist. Und das hat natürlich seine Berechtigung, als Petrus, sprich der Papst, die vornehmste Aufgabe hat, dieses Bekenntnis zu schützen. Naja, also irgendwie, ja. Aber mich hat an dieser Stelle interessiert, was Jesus gemeint hat, als er es ursprünglich gesagt hat. Ja, ja, das ist ja der ganze Streit. Ja, aber das ist eben typisch, was Benedikt schon eingeleitet hat und was wir auf ganzer Ebene mehr und mehr erleben, dass man sagt, was hat der Text ursprünglich gemeint? Und wir können das bei der Rechtfertigungsfrage sehen. Ich weiß, dass alle die Texte, die zwischen katholischen und evangelischen stehen, in der Rechtfertigungsfrage, alle immer amtlich noch in den Büchern stehen. Aber die Realität ist schlicht und einfach. Es ist fast unmöglich, einen katholischen Theologen zu finden, der der Meinung ist, dass das, was in Trient vor 450 Jahren, 470 Jahren festgelegt worden ist, tatsächlich irgendwo im Neuen Testament steht. Ja? Im privaten Gespräch bekommt man das sofort mit und im privaten Gespräch bekommt man das auch vom Papst Franziskus zu hören, dass selbstverständlich die evangelische Sicht der Rechtfertigung die Sicht von Paulus ist. Nun ist das für Evangelische etwas schwierig, das nachzuvollziehen, wie die katholische Kirche mit ihren alten Dokumenten umgeht. Und Papst Franziskus ist uns so der Falsche dafür. Entschuldigung, das ist ihm verhältnismäßig egal, was da irgendjemand vor 100 oder 300 Jahren geschrieben hat. Es ist für Papst natürlich nicht so ganz, er hat seine Jobdescription nicht richtig gelesen, dass er da eigentlich für einstehen muss. Aber das war jetzt sehr schön zu sehen in Lund. In Lund hat zum 500-jährigen, zur Eröffnung des Reformationsjahrs, man glaubt es kaum, nicht nur der Lutherische Weltbund eingeladen, der vor 50 Jahren mal in Lund gegründet worden ist, das war der Grund, warum man sich für den Ort entschieden hat, und der Papst war Gast, nein, Papst Franziskus hat darauf anstanden, dass er Miteinlader ist, dass er zu diesem Jubiläum einlädt. Nun wurden da also die Kirchenspitzen der ganzen Welt eingeladen, im Lunder Dom, die ganze Stadt war also hermetisch abgeschlossen, der König natürlich da, die ganze Regierung und dann so rund 300 der wichtigsten Kirchenführer oder zumindest derer, die am schönsten aussahen. Und interessanterweise darunter auch der syrisch-orthodoxe Patriarch, der koptische Papst. Also weit über die ehemaligen Streithähne evangelisch-katholisch hinaus war die Weltchristenheit repräsentiert. Was ist meine ganz persönliche Erfahrung? Ich bin da mit unserem Generalsekretär Ephraim Tendero gewesen. Wir haben auch zweimal am Tag selber mit dem Papst gesprochen. Ich sage Ihnen gefühlsmäßig ganz spontan, wohl wissend, dass das dann in allen möglichen Blogs wieder heiß diskutiert wird, stand mir der Papst in dem, was er zur Rechtfertigung gesagt hat, näher als das, was etliche, Entschuldigung, lutherische Bischöfe gesagt haben, für die das ein reines Traditionsunternehmen war, wo man das Empfinden hatte, also gut, ich könnte jetzt das Totschlagwort liberal benutzen, ja, aber wo man das Empfinden hatte, also da ist am Ende das Lutherische wichtiger als die Offenbarung der Heiligen Schrift über Jesus Christus. Da ist die Frage, ob man sich an der Rechtfertigung geeinigt hat, wichtiger, als ob alle gemeinsam glauben, dass Christus auferstanden ist, um es mal überspitzt zu sagen. Und die Ironie war, dass der Papst in seiner Predigt sehr klassisch zusammengefasst hat, was Luthers Anliegen war. Und alle anderen, die geredet haben, haben das nicht getan. Nun, unter uns gesagt, dass die feministische Erzbischöfin von Schweden andere Interessen hatte in dem, was sie da gesagt hat, als Luther, das wundert mich nicht. Und Luther war auch nicht gerade unbedingt ein Feminist, dass man ihn dafür anführen könnte, ganz im Gegenteil. Nichtsdestotrotz ist das die völlig neue Situation, in der wir stehen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Für Christen in Spanien, wo die Kirche in Spanien, die katholische Kirche in Spanien immer noch denkt, das Land gehört ihr, obwohl es längst ein völlig säkularisiertes Land ist. Und in der man krampfhaft versucht, den Einfluss in die Politik zu behalten, obwohl der letzte katholische Politiker schon lange nicht mehr im Amt ist. Dann nützt den Evangelikalen nichts, dass der Papst in Lund ein paar nette Worte gesagt hat. Da mache ich mir nichts, ist mir vollkommen klar. In Brasilien, wo Großkrieg zwischen Evangelikalen und Katholiken herrscht, Gott sei es geklagt, hat es nichts bewirkt, dass der Papst beim Weltjugendtag plötzlich auf die Schnapsidee kommt, ich will einen evangelikalen Pastor treffen. Und Handy macht's möglich, ja, zack, 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 irgendwo 12 Kilometer weg war ein armer Baptistenpastor, der Papst hin, geklingelt, der Mann macht die Tür auf, der Papst steht vor der Tür. Ja, sagt, hallo, ich wollte nur mal gucken, wie es geht. Ja, diese Zeichen nützen in Brasilien nicht viel. Ja, das ist mir vollkommen klar, dass ich da jetzt nicht sagen kann, aber der Papst hat doch ein paar nette Worte gesagt. Es nützt noch nichts mal darauf zu verweisen, dass der Papst das in Argentinien schon ein Jahrzehnt lang in die Praxis umgesetzt hat und deswegen in Brasilien zwischen den Evangelikalen und den Katholiken ein sehr warmes Verhältnis existiert, bis hin ein Punkt, dass die dort manches, was soll ich mal sagen, bei manchem weitergehen würden, als das hier empfohlen wird, etwa im Bereich der Evangelisation, wo das üblich geworden ist, dass also etwa der Erzbischof von Buenos Aires evangelikale Großevangelisationen eröffnet und zur Eröffnung betet. Ja, es ist auf demselben Kontinent. Dass das alles so ist, nützt in Brasilien nichts, es färbt nicht ab. Die Welt zwischen Katholiken und Evangelikalen ist sehr vielfältig, weil einerseits die Evangelikalen sehr vielfältig sind, andererseits auch die katholische Kirche. Man unterteilt die katholische Kirche, die Fachleute, im Wesentlichen in drei Flügel. Da ist der traditionelle Flügel. Das sind vor allem die Länder, in denen Wallfahrten eine zentrale Rolle spielen, Lourdes und Ähnliches. Und da muss man ganz offen sagen, zu diesem sehr traditionellen Bereich, in dem der Volksislam eine ganz zentrale Rolle spielt, haben wir Evangelikalen nach wie vor verhältnismäßig wenig positive Kontakte. Das gilt aber nicht nur für uns Evangelikalen, das gilt auch für andere Flügel der katholischen Kirche. Aber das ist da, dieser Bereich ist recht stabil. Er wächst nicht, er schrumpft nicht. Und die Länder, in denen das vorherrscht, in denen spielt es fast überhaupt keine Rolle, was in Rom passiert. Wir haben zweitens den liberalen Flügel. Der liberale Flügel wird am stärksten repräsentiert von der katholischen Kirche in Deutschland, von unseren Bischöfen, in denen man, wenn das von Rom aus nicht gebremst würde, etwa die Frage der homosexuellen Ehe völlig freigeben würde, die Abtreibungsfrage neu strukturieren würde und Ähnliches, indem man ethisch also auf eine andere Gesellschaft hinausläuft, in denen die historisch-kritische Methode im Umgang mit der Theologie eine sehr große Rolle spielt und so weiter und so weiter. Das war ein Flügel, der noch vor 20 Jahren sehr starken Einfluss hatte, sehr dominant war, der so das Gegengewicht zu dem war, was in Rom passierte. Während in Rom mit Papst Johannes Paul II. Der traditionelle Flügel fest im Sattel saß. Und Sie kennen diese Auseinandersetzung etwa zwischen Rom und der Befreiungstheologie und Ähnliche. Der liberale Flügel ist weltweit sehr stark dabei, Einfluss zu verlieren. Und zwar auch im Westen. Ein Musterbeispiel ist die USA, wo noch vor 20, 30 Jahren die Bischöfe mit den deutschen Bischöfen eigentlich ein Herz und eine Seele waren. Und heute sind die USA theologisch, die Bischöfe in den USA sehr konservativ geworden. Sie können das optisch sehen bei Anti-Abtreibungsdemonstrationen. Da müssen Sie sich also als evangelischer Pastor schon sehr bunt anziehen, damit Sie überhaupt noch auffallen. Ja, wenn das denn Ihr Gewissen gestattet, So wie bei Beerdigungen, da zieht man sich dann ja auch oft mal ein bisschen liturgischer an, als wir das so im Alltag tun. Weil da so viele Bischöfe, Erzbischöfe, Kardinäle normalerweise vor diesen Demonstrationen vorneweg marschieren, dass wir kaum noch auffallen. Ja? Das wäre bei uns in Deutschland, ist das eine Sensation, wenn bei so einem Marsch einer ein Grußwort schreibt. Und meistens ist es dann ein Grußwort von einem österreichischen Bischof oder irgendwo, um den Schein zu wahren, vor allen Dingen für die katholischen Christen, die mitmarschieren, dass die sich nicht ganz verloren fühlen. Das ist in den USA inzwischen voll, also der liberale Flügel ist stark am Einfluss verlieren. Den dritten Flügel nennt man, es tut mir leid, Evangelical. Ich traue es mich nicht zu übersetzen, evangelikal, aber man nennt den halt einfach so. Nicht deswegen, weil die also nun dementsprechend, was man die evangelikale Bewegung nennt, sondern weil in denen erstens die Heilige Schrift eine sehr zentrale oder die zentrale Rolle spielt und sehr stark betont wird, dass man Christ durch eine persönliche Entscheidung oder durch persönliche Überzeugung ist, nicht weil man dazugehört und hineingeboren ist. Das ist also das evangelikale Element und schließlich persönliche Mission sehr stark betont wird. Das ist der Flügel der katholischen Kirche, der am schnellsten am Wachsen ist. Das ist ein Riesenpott. Das ist die katholisch-charismatische Bewegung, zu der alleine schätzungsweise 250 Millionen Katholiken gehören. Das sind etwa in Afrika viele Neuchristen. In Afrika ist die katholische Kirche durch Missionsarbeit sehr stark am Wachsen. Missionsarbeit, die von unserer kaum zu unterscheiden ist, die oft sogar gemeinsam passiert in Afrika. Und die ganzen Christen, jungen Christen, die da neu zukommen, sind nicht katholisch initialisiert in ihrer Jugend. Das heißt, denen ist oft sowas wie Lourdes und also die traditionellen Elemente der katholischen Kirche, auch die theologischen Unterschiede, kaum bekannt, zum Guten wie im Schlechten. Ich will das jetzt gar nicht bewerten. Und die lassen also diesen eher evangelikalen Flügel. Und wir haben halt nun die ironische Situation, dass einer der Wortführer dieses evangelikalen Flügels nun Papst geworden ist. Das bietet enorme Möglichkeiten für uns. Wobei ich sagen würde, diese Möglichkeiten werden natürlich durch die Ungewöhnlichkeit des Papstes sehr oft hochgespielt. Für mich ist es vor allen Dingen die enorme Möglichkeit der Normalisierung. Nicht von irgendwelchen Aufbrüchen, dass man nur sagt, also jetzt beginnt die Weltgeschichte von vorne oder die Reformation war überflüssig oder ich weiß nicht was, sondern schlicht und einfach erstmal der Normalisierung. Wir diskutieren theologische Unterschiede, so wie wir sie mit jedem anderen auch diskutieren, ohne dass das gleich eine große Aufreger ist. Wir können gemeinsame politische Aktivitäten im Bereich Religionsfreiheit, wir hatten in Tirana eine Konferenz zum, Wilf war ja dabei, zum Thema Christenverfolgung, die erste ökumenische Konferenz, wo alle Kirchen wirklich mit im Boot waren. Und was eben das Neue war, evangelikale Pastoren aus Lateinamerika konnten in ihren Beiträgen ungeschützt berichten, was sie durch die Katholiken erlitten haben. Und die anwesenden hochrangigen Katholiken haben sich dafür entschuldigt. Das ist für mich zunächst mal, wenn das mit anderen, also wenn die Mennoniten und die Lutheraner sich versöhnen, dann würde ich sagen, es ist wichtig, es ist gut, aber es ist erstmal normal. Ja? Wir leben in einer Zeit, wo wir kein Verständnis mehr dafür haben, was unsere Vorfahren in diesem Bereich gemacht haben, dass sie theologische Auseinandersetzungen in Kriege, in Mord und Totschlag umgewandelt haben. Das passiert jetzt mit der katholischen Kirche auch. Nur weil die katholische Kirche sich jahrhundertelang für nichts entschuldigt hat, fällt das natürlich jetzt massiv auf, wenn die sich jetzt dafür entschuldigen, dass sie andere Christen verfolgt haben, so wie der Papst das einer Pfingstgemeinde in Rom gemacht hat oder wie das in Tirana die katholische Kirche als Ganzes gegenüber anderen gemacht hat. Das ist einerseits eine Normalisierung, auch die Rolle des Papstes normalisiert sich. Und da möchte ich mal ganz oben anfangen in unserer eigenen Geschichte. Als 1846 die weltweite evangelische Allianz gegründet wurde, galt sie als extrem antikatholisch. Es sind viele historische Bücher darüber geschrieben worden, dass das Hauptinteresse dabei aber nicht die theologische Frage war, Denn in Fragen der Rolle des Papstes, der Maria, die Rolle der Bibel und so weiter, waren alle Protestanten antikatholisch. Da gab es einfach zwei Welten. Punkt. Da hatten die Evangelikalen nicht viel nachzureichen. Denken Sie mal an die Schweiz hier, ja, 1846. Da brauchte man keine Evangelikalen, um gegen die katholische Kirche nachzulegen. Ja, das schafften die evangelischen Kirchen schon alleine. Was war die Besonderheit? Die Ironie ist einmal, dass die Allianz gegründet worden ist für die Einheit der Christenheit, die erste ökumenische Bewegung, und vor allen Dingen deswegen, weil die Einheit der Christenheit Mission zerstört. Und deswegen führt eine direkte Linie von 1846 zum Jahr 2011, als wir als evangelische Allianz zusammen mit dem Vatikan, dem Weltkirchenrat und noch etlichen anderen, die mitgearbeitet haben, dieses Dokument Christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt unterzeichnet haben, das mit den Worten beginnt: Mission is the very essence of the church. Mission ist das ureigenste Wesen der Kirche. Dafür haben wir seit 1846 gestritten, dass das der Urgrund ist, warum wir Christen eins sein müssen. Und das haben im Jahre 2011 alle Kirchen der Welt unterschrieben. Ob sie es tun und praktizieren, ist was anderes. In Klammern, ups, warum muss ich das machen? In Klammern, bei uns ist zwischen den großen Worten und der Realität ja auch manchmal ein Unterschied. Ja, ob das für unsere Gemeinden immer gilt, Mission is the very essence of the church, wage ich zu bezweifeln. Aber wir sind eben überzeugt, dass das richtig ist und dass das der Maßstab ist. Der zweite Satz: Jeder Christ ist verpflichtet, von der Erlösung in Jesus Christus anderen Menschen Zeugnis zu geben. Das ist ja schon fast evangelikal. Da haben wir seit 1846, was hat es da Debatten gegeben? Plötzlich wird das unterschrieben, ein Grund natürlich, in der katholischen Kirche haben Evangelikale, bitte die beiden Begriffe in diesem Zusammenhang auseinanderhalten, haben Leute Oberwasser, die tatsächlich der Meinung sind, auch Katholik wird man nur durch persönliche Überzeugung, nicht weil man reingerutscht ist. Und das funktioniert natürlich nur, wenn Christen persönlich das Evangelium an andere Menschen weitergeben. Jetzt darf man aber nicht vergessen, 1846 war die katholische Kirche auf dem absoluten Höhepunkt ihres politischen Anspruchs. Sie war der Meinung, obwohl sie de facto in der realen Welt ihren Staat und alles verlor, hat sie gegengesteuert und in ihrer Theologie die den Anspruch erhoben, dass der Papst über jedem Staat steht. Der Traum von katholischen Staaten, die Zusammenarbeit mit katholischen Diktatoren, ich könnte ins Detail gehen, die Schweiz hat ihren eigenen Teil von dieser ganzen Sache mit angekommen. Überall war vollkommen klar, ein katholischer Politiker hat auf den Papst zu hören, nicht auf seine Wähler, da wo schon gewählt wurde. Da kann man jetzt lange drüber streiten oder nicht. Natürlich ist das Geschichte, aber man muss es nüchtern sehen, dass an dieser Stelle für die Evangelikalen das Hauptproblem kam, und das haben viele Untersuchungen inzwischen gezeigt, für sie ist Mission untrennbar verbunden mit Religionsfreiheit. Weil in der Mission gibt es keinen Zwang. Wir wollen mit Menschen über unseren Glauben sprechen, die völlig frei sind, zu glauben, was sie wollen, uns zu widersprechen, was sie wollen, und die nicht unseren Glauben teilen, weil sie Angst haben oder sich Vorteile versprechen, sondern ausschließlich, weil sie sich dafür entscheiden, persönlich auf Jesus Christus zu verzeihen. Religionsfreiheit, das politische Konzept, das wir zwar den Täufern und den Baptisten zu verdanken haben, aber das die ganze evangelikale Bewegung übernommen hat, das aus Quellen gespeist wurde, wie Martin Bucer, dem Schüler von Luther und dem Lehrer von Calvin, der dafür in die evangelische Kirche die Konfirmation eingeführt hat, um deutlich zu machen, auch wenn man als Kind getauft ist, muss man an irgendeinem Punkt die Entscheidung fällen, das ist mein Glaube oder man gehört eigentlich nicht mehr zur Kirche. Ja, diese Strömungen sind da zusammengekommen und das war natürlich der nackte Gegenentwurf zu dem, was Rom wollte, wie man das nennt. Der Ultramontanismus, wie das damals hieß. Hinter den Bergen saß also der Papst, der eigentlich die gesamte Politik sich unterordnen wollte. Dieser Clash und die Forderung nach Religionsfreiheit 1846 hat meines Erachtens den schlechten Ruf der Evangelikalen begründet, denn wir hatten damals jede noch so kleine Staatskirche gegen uns. Weil natürlich jeder wusste, das bedeutet das Ende jeder Staatskirche, wenn dieses Konzept durchgesetzt wird. Und unter uns gesagt, es hat es de facto auch bedeutet und wir haben einen wesentlichen Teil daran mitgewirkt. Und zwar nicht nur die Freikirchen, die sich davon was versprochen haben, sondern in der Allianz ganz wesentlich reformierte, lutherische, anglikanische Theologen und Kirchenführer in den Landeskirchen selber, in den Staatskirchen selber, die das für nicht richtig hielten. Das war die Stärke der evangelikalen Bewegung, dass nicht nur ein paar kleine Freikirchen protestiert haben und gesagt haben, wir wollen gleichberechtigt sein, sondern dass es eine theologische Begründung war, die aus dem tiefsten der reformatorischen Kirchen selber kam. Das ist natürlich ein Punkt, in dem wir nun heute große Probleme haben, weil das, wofür wir damals gekämpft haben, auf dem Papier zumindest Gemeingut aller Kirchen ist. Aber wissen Sie, ich verstehe evangelikal als die Suche nach der wahren DNA des christlichen Glaubens. Evangelikal ist keine Konfession, es ist die Suche nach dem, was unseren christlichen Glauben im tiefsten Herzen eigentlich ausmacht. Und wenn immer wir das finden und der Welt Christenheit verkaufen, ist das, was gestern evangelikal war, heute christlich. Mission ist heute eigentlich, auf dem Papier zumindest, nicht mehr evangelikal. Alle haben gesagt, das ist das Wesen des Christentums. Ja? Deswegen ist es kein Evangelium. Wir können vielleicht hoffentlich immer noch sagen, wir tun es ein bisschen mehr als die anderen. Hoffentlich. Ja? Aber wir können nicht mehr sagen, das ist also unser Sonderfreundlein. Religionsfreiheit, die katholische Kirche hat 1962 den ganz großen Schwenk vollzogen und zwar zu uns hin an einem ganz bestimmten Punkt, nicht nur zu sagen, wir sind für Religionsfreiheit, sondern zu sagen, die Religionsfreiheit ist Teil unserer Dogmatik. Sie ist nicht nur korrektes politisches Konzept, wie wir sagen würden, bei der Demokratie ist eine ganz nette Form, wir sind prinzipiell dafür, alle anderen Formen sind schlechter. Aber es wäre schwierig zu sagen, welche der vielen Formen von Demokratie sind denn nur biblisch, welche sind christlich. Das ist ja, die Beteiligung des Volkes, das können wir noch irgendwie reinbringen, aber ob wir nur das Deutsche oder das Schweizer, das Österreichische, ich weiß nicht, welches Modell wählen. Also ich will Ihnen als Schweizer nicht, ich habe auch schon mal Schweizer getroffen, die der Meinung sind, das Schweizer Modell wäre das einzig wahre und dann frage ich denn schon immer in den deutschen oder in den französischen Kantonen. Ja, okay, also Sie verstehen, was ich meine. Die Religionsfreiheit ist für uns mehr als nur ein brauchbares politisches Konzept. Sie gehört zum Wesen unserer Beschreibung, wie Gott mit dieser Welt umgeht, wie wir mit dieser Welt umgehen und dass Gott aus irgendeinem Grunde beschlossen hat, dass Menschen vor ihm Rechenschaft ablegen müssen im jüngsten Gericht, aber keine Minute vorher. Und ihn hier bespucken und beschimpfen und uns gleich mit dürfen, ohne dass ihnen was passiert. Die Jünger haben gesagt, Feuer vom Himmel ist doch das Einfachste. Ja, ist übrigens keine sehr effektive Missionsmethode, weil danach kann sich schlecht noch jemand bekehren. Ja, sind alle tot. Also wenn sie Gemeindewachstum wollten, sollten sie auf diese Methode besser verzichten. Aber das dachten die Jünger eben auch und Jesus hat klipp und klar gesagt, das ist nicht die Aufgabe, die wir haben. Ups, wo ist mein Glas? Um das mal deutlich zu machen, wie radikal die Evangelikalen das vertreten haben, erzähle ich Ihnen einen Fall aus Schweden. 1853, also 7 Jahre nach Gründung der Allianz, wurden 7 Ehefrauen in Schweden katholisch. Schweden war völlig lutherisch und es galt noch der Westfälische Frieden. Der sagt nämlich, wechselst du die Konfession deines Landes, wir sind ja keine Muslime, ja, wirst du nicht getötet, Apostasie, du wirst nicht umgebracht, du darfst dein Land verlassen. Ja, darfst in den nächsten, in einen Kanton wechseln, oder ein anderes Land oder was. Das ist natürlich für 7 Ehefrauen reichlich schwierig, wenn der Rest der Familie, und es hat natürlich dramatische Konsequenzen, wenn man einen Bauernhof hat, dann ist man nicht ganz so glücklich, wenn man ohne Bauernhof in einen anderen Kanton wechseln darf. Aber so war das nur. Beim Strafgesetzbuch stand das eben drin. Das ist also die Strafe auf Religionswechsel. Also die Evangelikalen haben also geholfen, einen Prozess bis zum obersten Gerichtshof, dass die Frauen, also muss man sich überlegen, die Evangelikalen setzen sich für 7 Frauen ein, die katholisch geworden ist. Warum? Religionsfreiheit. Wir haben uns nicht nur für unsere Leute eingesetzt, von Anfang an. Ja, antikatholisch, aber völlige Religionsfreiheit für Katholiken. Und das zu einem Zeitpunkt 1853, wo überall noch die Staatskirchen sind, katholische, evangelische und alles. Ja. So, hat nichts genutzt, sie verlieren. Und eine Habilitation, die dazu geschrieben ist, schreibt, man musste schon Fundamentalist sein, um jetzt nicht aufzuhören. Na, dann sind wir eben Fundamentalisten. Ja, wir sind Fundamentalisten der Religionsfreiheit. Es juckt uns nicht, wenn ein oberstes Gericht die nicht akzeptiert. Also haben die Evangelikalen eine europaweite Kampagne gemacht, konnten wir damals schon. Ja? Manchmal ein bisschen witzig, ob man unbedingt den türkischen Sultan und den russischen Zaren damit hätte einbeziehen müssen, die dann also deutliche Statements abgegeben haben, obwohl sie in ihren eigenen Ländern ja keine Religionsfreiheit geduldet haben. Aber wie das eben heute auch so ist, ja, man fragte nicht lange, es gab ein europaweites, ich will die Geschichte nicht lange erzählen, 1861 beschließt das schwedische Parlament, den Paragraphen zum Religionswechsel aus dem Strafgesetzbuch zu streiten. Das erste Land, das juristisch Religionsfreiheit in Europa eingeladen hat. Und diese Habilitation schreibt, Europa schuldet den Evangelikalen bis heute Dank dafür. Ja, im Gegenteil, viele gucken uns immer noch schief an, weil wir seitdem suspekt sind. Ja, das zeigt unser Verhältnis bis heute zur katholischen Kirche. Auf der einen Seite sind wir mit der Bibel in der Hand mit am interessiertesten, die tiefgreifenden theologischen Unterschiede zu benennen und zu diskutieren. Ich sage Ihnen ganz offen, ich habe viel Ärger, weil ich behaupte, dass die Frage der Rechtfertigung überwiegend aus dem Kanon der Unterschiede ausscheidet, weil die zwar noch in alten Dokumenten steht, aber der Papst selber und wir haben die Einigung mit den Lutheranern, das Rechtfertigungsdokument und so weiter. Ich glaube nicht, dass das heute noch das Entscheidende ist. Ich glaube, dass die Papstrolle nicht mehr das Entscheidende ist, seitdem die Päpste selber anfangen, diesen völlig überzogenen Anspruch, den noch Johannes Paul II. So vor sich hergetragen hat, dass wenn er den Boden küsst oder ein Land der Maria weiht, dass also Mords ein Segen für das Land wäre, das hat Benedikt spätestens mit seinem Rücktritt eigentlich schon viel vorher. Jesusbuch, er schreibt ein privates Buch, er macht Familienbesuche, was weiß ich, demontiert. Und jetzt Franziskus sowieso mit solchen Scherzen, dass er gefragt wird, ob er nicht Probleme damit hat, dass in seinem Hinterhof noch ein Papst wohnt. Ja? Und er sagt, warte mal ab, wie lustig das werden, wenn da 2 Päpste wohnen. Ja? Was natürlich die Konsequenz ist, übrigens alle Insider, wenn Papst Franziskus zurücktritt, macht er nicht das, was Benedikt macht, weiter in Weiß rumlaufen und da hinten wohnen. Der geht nach Argentinien zurück. Ja, was das Normale wäre. Er ist nicht mehr Papst, also geht er nach Hause zurück. Das hätte Benedikt auch machen müssen, aber das nur in Klammern. Diese Demontage sorgt dafür, dass auch die sogenannte Rückkehrökumene nicht mehr unser zentrales Problem ist. Ja? Wir haben Kardinal Koch in Schönblick gehabt zum Thema Christenverfolgung in diesem großen Kongress, den wir da alle 2 Jahre haben, zum Thema Ökumene der Märtyrer. Und ein toller Vortrag, toller biblischer Vortrag. Und dann kommt er die Treppe runter und dann sage ich zu ihm, ist Ihnen aufgefallen, dass Sie den Papst kein einziges Mal erwähnt haben zum Thema Ökumene? Ja? Sagt er zu mir, ja, was meinen Sie, woran das liegt? Ja, am Papst selber, ja? Der das immer wieder deutlich macht. Auch das ist nicht mehr das zentrale Problem. Wenn Sie mich fragen, ist heute das zentrale theologische Problem, was wir haben, das gar nicht so oft in den Mittelpunkt rückt, Maria. Die Marienverehrung ist das, was, wenn ich im Vatikan bin, als einziges mir ständig begegnet, wo ich mich entscheiden muss, machst du mit oder nicht. Alle anderen Sachen, wenn wir da Gebetsgemeinschaften haben, wenn wir reden, wenn wir da, stundenlang könnte ich das Empfinden haben, ich bin beim Baptistischen Weltbund zu Besuch. Ja, und dann kommt eben das nächste Marienstundengebet oder irgendwie sowas. Und da muss ich mich entscheiden, wie gehe ich denn jetzt eigentlich damit um? Auch wenn Sie den Papst beobachten, ja, wenn der hält ja eine Bibelarbeit nach der anderen, überhaupt nichts anderes. Benedikt hat bei den Mittwochsaudienzen die Kirchenväter durchgegangen und was der noch so alles gemacht hat. Franziskus hält ausschließlich Bibelarbeiten bei jeder Gelegenheit, ja, und ausschließlich fromme Bibelarbeiten, will ich mal sagen, so wie wir sie halten würden, ohne Hinweis auf Bibelkritik und irgendwelche Fragen, war das nur so, sondern sehr evangelikal im Sinne, hier ist der Text, das ist, was passiert und was heißt das für mich heute? Ja? Gut, wenn Sie mal die schönen Gewänder und all das absehen und dass der Petersdom natürlich dann im Hintergrund ist, aber wenn Sie jetzt fragen, wo stoße ich jetzt auf etwas, wo ich sage, das ist jetzt aber wirklich katholisch. Ja, das ist das Maria. Sie lesen die Enzyklika vom Papst zur Evangelisation. Von Anfang bis Ende, gut, er benutzt Worte wie Priester und so weiter. Wenn wir da mal drüber wegsehen, das weitaus meiste könnten wir Evangelikalen unterschreiben, was er über Evangelisation sagt. Und das Schlusskapitel ist ein Gebet zu Maria. Ja, also wenn Sie es geschickt machen, schneiden Sie das einfach ab und dann können Sie es im theologischen Seminar den Text diskutieren. Ja, es passt auch nicht hinten dran. Nebenbei ist es auch nicht vom Papst geschrieben, sondern die Glaubenskongregation hat es hinten dran gehängt, weil das Dokument so überhaupt nicht katholisch war. Das ändert aber nichts daran, dass Sie wie vor eine Wand fahren. Sie gehen diesen Text durch und sagen, Mann, was haben wir inzwischen für Gemeinsamkeiten? Und ich sage nochmal, ich glaube, dass es nicht mehr vorrangig, wie das früher war, die Rechtfertigungsproblematik ist, auch nicht der Umgang mit der Bibel, weil das oft nur noch die Theorie ist, dass der Papst da das letzte Wort hat. Man denke an die Synode, wo es um diesen Text geht, was Jesus zur Scheidung gesagt hat und dem Papst entgegengehalten wird, du kannst auch die Bibel nicht verändern. Auch das ist oft nur noch auf dem Papier. Sondern ich glaube, dass das die entscheidende zentrale Frage ist. Aber wir Evangelikalen haben immer beides schon seit 1846 auf unseren Fahnen geschrieben. Auf der einen Seite die theologische Klarheit, die Heilige Schrift ist der entscheidende Maßstab und das bringt uns in den Gesprächen oft näher und ich sage Ihnen offen, dass bei fast allen Themen ich mit auch den Top-Theologen der katholischen Kirche mich gut unterhalten kann, nur bei Maria, da komme ich irgendwie nicht nach. Also weil das ist für mich mit der Bibel in der Hand, also ungeheuer schwierig, spätestens bei der Himmelfahrt Maria oder dem Aufstieg Marias, wo ja noch nicht mal der Anspruch erhoben wird, dass das irgendwo in der Bibel oder Tradition steht, sondern einfach verkündigt worden ist. Und gleichzeitig haben wir uns von Anfang an A, für die Rechte der Katholiken eingesetzt, B, mit Katholiken zusammenarbeitet, wo es irgendwo nur möglich war, schon vor vielen Jahrzehnten, in politischen Fragen, in Fragen der Menschenrechte. Das ist keine neue Erfindung. Wir leben natürlich in einer Welt, wo das gemeinsame ethisch-moralische Paket mit den Katholiken zunimmt. Das haben wir uns nicht ausgesucht, aber das ist einfach Realität. Es ist immer mehr Fragen gibt, wo die beiden größten Blöcke, die etwa, wenn ich um die verschiedenen geschlechtliche Ehe denke, die beiden größten Blöcke, die es weltweit noch gibt, die dieses Thema hochhalten, ist die katholische Kirche und sind die Evangelikalen, ob wir das wollen oder nicht. Und da haben wir in Rom vor kurzem einen ganz großen Kongress zu dem Thema gehabt. Aber das hat eine lange Geschichte. Wir haben immer schon zusammengearbeitet in der nationalen Politik konkret. Deutschland ist das die christlich-demokratische Union. Union hieß, Katholiken und Evangelikale arbeiten zusammen. Ja? Und das sind damals sehr fromme Katholiken und sehr fromme Protestanten gewesen. Und ich glaube, dass das auch das Gebot der Stunde heute ist, unsere Uranliegen Einheit, Mission, Religionsfreiheit und damals Sklaverei, das nehme ich mal generell, für eine gerechte Welt zu streiten, zusammen mit den Katholiken so weit wie möglich voranzutreiben und jede Gelegenheit des persönlichen vertrauensbildenden Maßnahmen zu nutzen, ohne dabei zu vergessen, dass auch schon 1846 all das aus der Heiligen Schrift entnommen wird, als der Uroffenbarung, die der Maßstab ist, sodass wir bei den Punkten, mit unseren katholischen Freunden, wo wir nach wie vor an dieser Stelle nicht vorankommen, genauso Klartext reden können. Und es sind diese Punkte, die dann auch darüber bestimmen, wo wir über politische, gesellschaftliche Maßnahmen hinaus im Bereich von Gottesdienst und Evangelisation zusammenarbeiten können. Ja? Denn das ist dann wirklich eine Urfrage, wenn man einen Gottesdienst gemeinsam macht, wenn man da auf Marienanrufung verzichten kann. Okay, dann kann man sich das überlegen. Wenn das für die katholische Seite unabdingbar ist, dann ist es für uns völlig undenkbar, das irgendwie gemeinsam zu machen. Und dafür brauchen wir weiterhin unsere theologische Klarheit. Und ich möchte das auch für die weltweite evangelische Allianz nochmal deutlich sagen. Unsere weltweit zunehmende Zusammenarbeit von der lokalen bis auf die internationale Ebene ist nicht dem Umstand geschuldet, dass die weltweite Allianz theologisch weich wird und nachlässt und nicht mehr genau weiß, was sie will, sondern ist eigentlich umgekehrt dem Erfolg unserer Uranliegen geschuldet. Und ich kann nur sagen, ich bin nicht nur selber ein theologisch sehr konservativer Theologe, sondern auch unsere theologische Kommission, die damit vor allen Dingen zu tun hat, ist viel konservativer als die vor 30 Jahren. Weil auch wir früher noch einen viel stärkeren Einfluss, soll ich das mal sagen, ich sag mal ungeschützt, halbliberaler Theologen hatten. Heute haben wir die Theologen aus Asien, aus Afrika und die von all dem nichts wissen und gerade raus ihre Überzeugungen sagen wollen. Und deswegen möchte ich Ihnen auch hier in der Schweiz Mut machen, das, was hier die Marschrichtung ist, kein Rückzug, sondern ein ganz offenes Angebot, das aber, wie es hier steht, auf Wahrheit beruht. Das nicht sagt, Einheit um jeden Preis, wir schummeln erstmal und dann stellt sich hinterher raus, sondern das von vornherein offen und ehrlich ein Gespräch über die Heilige Schrift mit in den Mittelpunkt steht, wo wir viele Gemeinsamkeiten, viel mehr Gemeinsamkeiten als früher finden, aber wo wir dann auch um die Punkte stoßen, wo wir sagen müssen, da können wir nicht mal eben schnell drüber wegspringen und so tun, als wäre das nicht. Da haben wir noch harte Arbeit vor uns. Herzlichen Dank.